Der Fritz Leuenberger, er ist heute hier zu Gast, nicht nur er. Er hat nämlich euch jemanden mitgenommen, und zwar seine Hündin Tibi. Ich begrüße euch beide zusammen herzlich willkommen.
Merci, guten Tag.
Ihr wohnt in Zermatt, aber da seid ihr eigentlich nicht geboren. Man merkt es euch gerade schon direkt am Dialekt. Ihr seid in Worb geboren, im Kanton Bern, seid ihr euch geblieben, bis ihr dann auf Lugano seid gegangen. Wie ist eure Kindheit in Erinnerung?
Oh, sehr schöne Kindheit. Nicht viel Geld, aber immer warme Kleider, immer gut zu essen, immer mal, also schöner hätte ich es nicht können haben.
Habt ihr euch Geschwister, ihr selber?
Eine Schwester und zwei Brüder.
Also recht, was sind das, 5 Kinder?
Ja.
Im Gesamt?
Nein, 4 Kinder.
4, ja. Ja. Mit 15 seid ihr schon auf Lugano gegangen. Was haben da die Eltern gesagt?
Die waren nicht sehr erbaut. Ich wollte immer Koch lernen, weil ich die Welt bereisen wollte. Und als Koch zu dieser Zeit mit einem Zertifikat als Schweizer Koch hat man das am besten können.
Ja.
Und ich bin aus eigener Initiative habe ich meine Lehrstelle gesucht und habe meine Eltern vor die Tatsache gestellt, dass sie jetzt einen Vertrag unterschreiben
müssen. Also ihr hättet das nun selber noch nicht machen mit 15?
Mal.
Ihr hättet das selber unterschreiben?
Nein.
Einfach da.
Ich habe die Eltern vor die Tatsache gestellt, dass sie jetzt so unterschreiben
sollten. Ja, wieso sind sie ins Tessin gegangen, anstatt zu Bern?
Ich habe eine Zeitung gekauft und in dieser Zeitung habe ich 6 Lehrstellen gesehen als Koch. Ich habe dort hergeschrieben und 3 positive Antworten bekommen. Und die eine war in einer Kuvertine mit einer grossen Foto hinter drauf mit dem Montebré und dem See und einem Schiff drauf. Und
das hat natürlich gerade gelockt, ja, sofort. Das SBB-Netz ist ja eigentlich auch noch nicht so gesehen wie jetzt. Wie sind ihr da immer gereist? Gebändelt seid ihr ja sicher nicht. Habt ihr da unten gewohnt?
Ja, natürlich. In der Lehre hatte ich ein Zimmer und das Essen gehabt, vom ersten Tag an. Und im Winter war das Hotel zu. Da war ich in Engelberg, im Hotel Edelweiss. Und dort die Lehre weitergemacht und immer hin und her pendelt quasi.
Mhm. Heimweh war für euch selber nie ein Problem gewesen?
Nein, Fernweh.
Ihr habt einfach gesagt, Fernweh auch, und nachher hat er im ganzen Leben hat er mehr als 80 Länder bereist. Ein ganzer Haufen sind das. Könnt ihr noch erinnern, wo ich bei der ersten Reise gegangen
bin? Ah ja, natürlich. Ja, Details. Ich bin am 15. April 1961 mit 350 Franken im Hosensack vor mein Elternhaus auf die Strasse gestanden und den Daumen rausgestreckt und bin 15 Jahre nicht mehr gekommen. Ich hatte eine Stelle in England, wo eine Permi. Und habe dort Englisch gelernt, aber nachher bin ich nach Holland. Ich war Seemann, Lichtmatros zuerst und dann Koch auf einem Schiff. Und in Tunesien habe ich die Sommersaison gemacht. Und in Beirut habe ich beim Schweizer Botschafter gekocht. In Teheran habe ich das Hotel Hilton geholfen eröffnen. In Thailand war ich Oberkellner. In Australien Bleikopfermineur. Und zwischen habe ich mit 4 Deutschen zusammen einen Chinesen-Junk gebaut in Penang Island.
Was ist das?
Das ist ein chinesisches Segelschiff.
Hey dir!
Haben wir gebaut auf einer Insel im Norden von Malaya. Und mit dem Schiff kreuz und quer durch Indonesien nach Australien gesegelt.
Wow, ist das von Anfang an geplant gewesen, dass er gerade direkt 15 Jahre...
Geplant war gar nichts gewesen. Geplant war der Daumen, den ich rausgestreckt habe. Aber da hätte gar passieren können, was ich wollte. 3 Tage später war ich in England. Und ja, dann hat es angefangen, richtig. Ich habe Freiheit genossen, immer gearbeitet, bis ich Geld hatte. Nachher habe ich gereist, bis ich Käse mehr hatte. Meistens Käse mehr hatte.
Ja, das.
Und die Erlebnisse immer noch intensiver geworden, oder? Ich kann mich erinnern, ich bin in Thailand gelandet mit einem $1,50 im Hosensack. Und das habe ich noch verputzt, bevor ich wieder Arbeit suche.
Und nachher hat er aber eine schnelle Arbeit gefunden, oder? Das ist nie ein Problem.
Als Schweizer Koch war das zu dieser Zeit überhaupt kein Problem gewesen.
der Fritz Leuenberger ist heute hier zu Gast. Er hat uns schon erzählt, in allen Ländern, wo er war, das ist aber nur ein erster Teil sozusagen. Es hat dann noch eine zweite Phase gegeben, wo sie da war.
Und eine dritte und eine vierte.
Noch mehrere. Wo sie da überall?
Also ich bin im 67 bin ich an die Weltausstellung auf Montreal. Anschliessend im 68 hat die Olympiaden in Mexiko. Habe immer auch wieder gearbeitet. In Mexiko beim Teddy Stauffer, beim Mr. Acapulco. Ein ehemaliger Bandleader, Schweizer, der Swing gespielt hat, und zwar im Bundeshaus. Das war der Sohn vom Abwart im Bundeshaus und ist nachher nach Deutschland. Und als der Hitler kam, haben sie das abartige Kunst genannt und haben ihn quasi ausgewiesen. Und dann ist er nach Kalifornien, ist der kalifornische Tennismeister geworden und ist nachher nach Acapulco für also in Mexico City, für Arbeitspapier zu holen, hat einen Abstecher gemacht nach Acapulco, hat das Potenzial von dem Ort, von dem Fischerdörfli gesehen und hat Leute können überreden, für zu investieren. Unter anderem der Errol Flynn und die ganze Gang Frank Sinatra. Und ich habe dort drei Wintersaison als Küchenchef gearbeitet und bin anschliessend nach Brasilien und nachher 4 Jahre nach San Francisco und habe es nicht können lassen. Immer wieder
weiter.
Ja.
Hat dir da nie noch so etwas nachher aufgebaut und gedacht, mal an diesem Ort bleibe ich jetzt? Es ist immer der Wind gekommen und hat mir wie ein Blatt vorgetrieben.
Wenn mich die Leute fragen, welches Land erachtest du als Nummer 1 auf der Welt, dann war das eine ganz klare Antwort gewesen, immer. Das ist die Schweiz.
Ja, trotz allem.
Und zwar, ja, trotz allem. Es ist nicht einmal von mir aus gekommen, oder? Das hat mir die ganze Welt, hat mir das gesagt, oder? Dass die Schweiz die Nummer 1 ist. Und mit der Zeit habe ich es natürlich selber auch gemerkt. Mhm. Ich hätte mich nie so gut können fühlen auf dieser Welt draussen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich eines Tages wieder in die Schweiz zurückkomme. Es ist irgendwie, es ist zu Zeiten vielleicht ein bisschen überorganisiert, aber da ist auch so eine Lebensqualität, die geht zwar auch langsam zur Sau.
Ui!
Ja, ich habe für einen Blocher gestimmt. Das hätte ich mir nie zugetraut vorher. Also es ist irgendwie, es geht einfach. Es wird mir alles geklaut. Ja, sechs Velos sind mir gestohlen worden in Zermatt.
Zermatt selber?
Ja. Das ist früher undenkbar gewesen. Ich war bis in 20-jährig, ich habe nie ein Velo beschlossen. Das hat es nicht gegeben früher. Und das einzige Kriminalstück, das ich mich mal erinnere, in den früheren 50er Jahren, haben zwei in Rheinach und in Rapperswil das Postbüro überfallen. Ja. Der eine hat Schürmann geheissen und der andere Däubelbeiss. Der Däubelbeiss war Schlosser und hat die Maschinenpistole vom Militär umgebaut, dass er sie in die Manteltasche tun konnte. Der Posthalter hat Bannwart geheissen. Man hat gewusst, was der für eine Verletzung hatte. Man hat alles bis ins Detail gewusst. Und 10 Jahre lang haben wir Buben in der Schule Liedli gesungen. Von diesen Gangster. Ja. Das war das Einzige, was passiert ist dann.
Ja.
Und dann bin ich fort und bin 5 Jahre später zurückgekommen. Und dann haben sie da im Solothurnischen Ossen ein ganzes Gartenhäuschen voll Leichen gefunden. Und dann hat es, eins hat es anderen ergeben. Und heute ist es ja fast an der Tagesordnung, oder?
Es ist wirklich so. Ja, es hat sich recht verändert.
Ja.
Das ist klar. Wenn wir vielleicht zurückkommen, etwas hat sich euch verändert. Ihr seid mit dem Trabi gefahren, bevor das der Trabi wirklich gegeben hat. Und zwar von Beirut nach Indien. Kellner ist da, also der Geschichte etwas erzählen.
Also ich habe im 62 ist das gewesen, habe ich einen Schweizer getroffen in Beirut. Und er hatte ein kleines 2-Takter-Auto, ein Lloyd 600. Oh, wollte in Sudan, aber der Saudi-Arabien war gesperrt und irgendwie hat er nicht weiter können. Und ich habe dem zu essen und das Benzin offeriert, wenn er mit mir gegen den Osten kommt. Mhm. Wir haben es also geschafft, bis fast auf Indien.
Und da?
Und die Leutwerke, Die sind verkauft worden an Borgwardwerk. Borgwardwerk sind nach Ostdeutschland verkauft worden in den frühen 60er Jahren. Und aus dem Borgward ist er Wartburg geworden. Und aus dem Leut 600 ist der Trabi geworden. Ich bin also auf Indien gefahren mit dem Trabi, bevor es der Trabi war.
Wie lange hat er für das gebraucht, von Bayern das auf Indien?
Genau, weiss ich das nicht mehr, aber das muss Monate gewesen sein. Ich bin ja jetzt wieder in Indien mit dem Camper und meinem Hund. Und jetzt bin ich auf einer Autobahn gefahren, durch den ganzen Iran, 2500 Kilometer, baut es gerade, oder? Aha. Und dazu mal war es noch nicht einmal teeret gewesen. Ich habe mir im Englisch überlegt, wie wir das dann geschafft haben. Das könnte man, könnte man heute nicht mehr. Ist...
Und irgendwann wäre es doch zum Ziel gekommen.
Ja.
Wir haben schon verschiedene Weltreisen und Reisen in alle Länder oder in 80 Länder zumindest geredet von Fritz Leuenberger. Er ist hier bei mir im Studio, wohnt in diesem Moment noch in Zermatt, geht aber jetzt demnächst wieder zurück ins Bernische wohnen. Ein Detail der Welt, ich gehe nochmal zurückgreifen, wir reden darüber vorher angefangen, ihr habt das chinesische Dschungelgebiet mit Kollegen. Wie sieht das genau aus, so ein chinesischer Dschungel?
Also der Plan war, irgendwo in Malaya ein Segelschiff zu kaufen und mit ihm nach Australien zu segeln. Und dann hat uns jemand gesagt, wir sollen Käse kaufen, wir sollen eins bauen. Und dann haben wir drei Chinesen angeheuert und die haben uns eine grosse Sandpfanne gebaut. Das war ein chinesisches Fischerboot. Und dort haben wir eine Kabine oben drauf gebaut, 150 Quadratmeter Segel, ein 19 Horsepower die Aussenbordmotor reinbauen und sind mit dem Schiff durch die indonesischen Inseln kreuz und quer bis auf Australien gesegelt.
Da hat es kein Leck gegeben?
Mehrere.
Mehrere? Aber ist es nie gefährlich geworden oder so?
Die ganze Zeit war es gefährlich gewesen.
Ehrenwort ich.
Also, dass wir überhaupt angekommen sind, war ein Wunder gewesen. Und Seekarten haben wir gebettelt auf dem grossen Schiff. Und die haben die unterste Schublade geleert. Und wir haben also Seekarten gehabt. Da waren noch die Minenfelder eingezeichnet vom Zweiten Weltkrieg.
Also,
ein Abenteuer ja. Total.
Ja. Ja. Habt ihr den immer richtig gefunden oder habt ihr noch einmal so ein bisschen
ja, wir sind Süden. In Süden, oder? Wir sind einfach in Süden.
Gerade uns.
Einfach von einer Insel zu der anderen. Wir haben selten kein Land gesehen. Also erst, als wir von Timor übergesetzt sind nach Port Darwin im Northern Territory von Australien, dort haben wir 4 Tage kein Land gesehen.
Wie ist einem da? Muss ich davor wie Kolumbus?
Ja. Zu Zeiten sind wir uns auch so ganz komisch vorgekommen. Wir haben ein totales Abenteuer erlebt. Wir waren natürlich auch zusammen noch ganz jung. Keiner konnte segeln, wo wir vorgefahren sind. Oder? Wir haben einfach auf gut Glück sind wir darauf losgefahren und haben Sachen erlebt, die.
Ja.
Ja, einfach, wo man nur dann erlebt, wenn man auf den Test rausgeht, oder?
was ist jetzt mit dem Schiff passiert eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, oder?
Okay.
Was ich jetzt sage.
Glauben Sie es mal.
Wir haben es verkauft in Port Darwin für mehr, als dass wir dafür ausgegeben haben.
Aber die Lecke hat repariert.
Ja. An einen ungarischen Krokodiljäger.
Oh, das ist dann auf alle Fälle spannend. Ihr habt wirklich eine Hüfe erlebt. Ich glaube, da könnt ihr noch wirklich jetzt ewig drüber reden. Was habt ihr eigentlich so gelernt bei dieser ganzen Reise, unser Schiffbühne? Was ist eine Erkenntnis von dieser ganzen Reise?
Also die wichtigste Erkenntnis, die interessanteste Erkenntnis, die klarste Erkenntnis ist, dass der Garten Eden, das physikalische Teil vom Paradies, existiert.
Wo?
Das ist nicht ein Teil von der Erde, sondern das ist die Erde. Eden, Paradies, muss man mit kosmischen Augen anschauen, von weit weg. Und da haben wir noch nichts Schöneres gefunden, in diesen Milliarden von Kilometern vom Weltall. Mit dieser Erde haben wir uns entwickelt. Diese Erde gibt uns alles, was wir brauchen. Sogar Milch und Honig. Wenn jemand sagt, wir seien daraus rausgefallen worden, dann hat er etwas im Sinn mit unserem Geldsäckel. Irgendwie kommt mir vor, dass wir da etwas noch nicht begriffen haben. Die Erde ist dermassen schön. Es gibt keine hässlichen Flecken Erde, ausser die Menschen haben sie versaut. Die ist manchmal ist sie furz trocken oder Stein und Bein gefroren, pfletschnass, aber hässlich. Hässlich gibt es keinen Meter auf der Erde. Das ist das Paradies, also der physikalische Teil. Der Garten Eden. Wir haben einen Buff, für uns damit zu identifizieren. Aber das ist unser Problem. Das Paradies, der Garten Eden, existiert. Das ist die Erkenntnis, die wichtigste Erkenntnis. Das ist nicht etwas, wo ich glaube. Das ist nicht etwas, wo ich das Gefühl habe. Das weiss ich.
Wir sind im nächsten Teil. Der Fritz Leuenberger ist jetzt Gast. Wir haben schon von seinen ganzen Geschichten gehört. Das ist aber alles nur ein Bruchteil. Und er schreibt ein Buch darüber. Können wir aber gerade noch in ein paar Minuten erst sprechen. Weil wir wollen jetzt mal wissen, ihr seid durch die ganze Welt gereist und ihr habt es nachher auf Zermatt geschlagen für ein paar Jahre. Wie seid ihr auf Zermatt gekommen?
Also, als ich vom Ausland in die Schweiz zurückgekommen bin, habe ich ein Inserat aufgegeben. Schweizer Küchenchef mit weltweit internationaler Erfahrung sucht Stelle. Und Zermatt hat mir am besten gefallen. Das Matterhorn hat dann natürlich etwas damit zu tun gehabt. Und so bin ich auf Zermatt gekommen und bin jetzt 30 Jahre lang dort oben gewesen.
Jetzt geht es aber wieder zurück, jetzt nach 30 Jahren. Am Samstag geht er wieder ins Bernische Ziegel. Warum?
Ich fahre nicht mehr Ski. Und sonst, dann hat man mir die Wohnung gekündigt. Sie bauen Hotel und Appartement und für die Angestellten bauen sie nichts. Dann müssen sie die alten Männer, die nicht mehr im Arbeitsprozess sind, heimschicken. Und jetzt, ja, und es ist alles gerade so ein bisschen zusammengekommen. Und dann ist ja noch die Höhe, ich hatte eine Herzoperation. Es ist alles Zufall. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich habe mit sich Kühe gelockt. Im Bernbiet, auf dem Land draussen. Oh, es ist Zeit.
Ja, ja. Den könnt ihr aber jetzt, weil er heute die Herzoperation gemacht hat, nicht mehr in Zukunft weite Reisen zu unternehmen.
Ich glaube, meine grossen Reisen, das ist vorbei, ja.
Das ist...
Aber ich tue es jetzt einfach aufschreiben, ja. Und erlebe das noch einmal.
Genau, ihr schreibt ein Buch. Was steht da also mit den
Reisen schon? Also, Arbeitstitel ist Kurzgeschichten von einer langen Reise. Und ich werde ein Buch publizieren, wo alle meine Kurzgeschichten drin sind. Und eins habe ich schon verfasst und selber verlegt. Meine Harley-Geschichte. Ich habe 16 Jahre lang Harley gehabt. Aber ich möchte die ganzen Geschichten, die ganzen Kurzgeschichten alle zusammenfassen. Mhm. Aus neuen Erleben, das ganze neuen Erleben damit.
Das ist ein schöner Reise in die Vergangenheit, sozusagen, ohne Zeitmaschine.
Jawohl, jawohl.
Jetzt noch vielleicht als letzte Frage, es mag mir vielleicht komisch vorkommen, aber die dir selber beten?
Ja. Ja, ich bezeichne mich sogar als religiös. Auch wenn ich nicht gerade alle Tage in die Kirche springe. Und ich bete nicht wie die meisten. Ich bin der Meinung, dass das einzige Gebet, wo etwas taugt, ist Danke denken. Man muss es nicht einmal sagen. Man muss es nur denken. Und vielleicht nicht einmal nur denken, sondern man muss Danke leben. Man muss Danke fühlen für das, wo wir bekommen haben. Unser Körper. Schon ein Auge alleine ist eine Million wert. Wer es nicht glaubt, soll einen Blinden fragen. Und geh bitte Bette machen für etwas, was wir noch gerne hätten, zu dem, was wir schon haben. Das finde ich schon fast eine Frechheit. ich habe dermassen viel Glück gehabt und ich bin dankbar für alles, was ich habe und weiss, dass das, was ich habe, nicht alles mir gehört. Ich weiss auch, dass ich nur glücklich sein kann in einer glücklichen Nachbarschaft. Folglich gebe ich mir Mühe, meine Nachbarschaft glücklich zu machen. Es ist, vielleicht hat es eine religiöse Basis, das Ganze. Aber es ist eine Erkenntnis, die man erlangt, wenn man die Universität von der Welt besucht hat. Wenn man 20 Jahre lang ist unterwegs war. Dann kommen wir in einem Erkenntnis, die nichts mehr mit Glauben zu tun haben. Wir müssen weniger glauben, sondern wir müssen das Wissen anstreben. Auch wenn wir das wahrscheinlich nie werden erreichen. Aber es bringt immerhin noch mehr als einfach Glauben. Denn der Glaube beinhaltet auch die Möglichkeit, dass man beschissen wird, dass man angelogen wird und dass man einfach glaubt, statt selber auf den Gedanken rumzuquetschen und schauen, ob man nicht etwas könnte erreichen könnte, das einem weiterbringt. Denn Glauben, das ist ein Leerlauf. Das bringt einem doch nicht weiter. Man muss doch selber versuchen zu verstehen, versuchen zu begreifen. Und dann kommt man ganz sicher schlussendlich zu einer Erkenntnis. Mhm. Ja, ich weiß nicht einmal, wie ich das in Wort fassen soll. Dass es etwas viel, viel Grösseres gibt, dass wir uns nicht selber gemacht haben, ist ein ganz klarer Fall. Das ist eine Erkenntnis, dass zu dieser Erkenntnis kommt man, wenn man es studiert, wenn man es will verstehen und es nicht einfach glaubt, was einem da gesagt wird.
Fritz Leuenberger, ich sagte, ihr habt jetzt einen schönen Schlussmonolog. Kann ich sagen, danke vielmals für das interessante Gespräch. Seit da einen seid ihr hier Kaffeegast gewesen. Und ich sagte, gutes Ziegeln und eine gute Zukunft. Und dann, wenn das Buch fertig ist, dass das ein Erfolg wird.
Merci vielmals.